In Honduras haben am 24. November Präsidentschaftswahlen stattgefunden. Seit diesen Wahlen ist das Zwei-Parteien-System von nationaler und liberaler Partei in dem mittelamerikanischen Land ausgehebelt. Sehr lange hatten diese beiden konservativen Parteien sich die Macht geteilt, sie hatten jeweils abwechselnd regiert. Jetzt sind zwei neue, relevante Parteien auf den Plan getreten. Die Partei Libre, was für Freiheit und Neugründung steht, und die Antikorruptionspartei PAC. Das scheint der Erfolg der Präsidentschaftswahlen zu sein. Nicht eingetreten ist hingegen der von vielen erhoffte Regierungswechsel und auch nicht die erhoffte freie Wahl. Im Gegenteil, es kam offensichtlich zu massivem Wahlbetrug. Die vorläufigen Ergebnisse wurden sehr voreilig, nämlich schon nach Auszählung von weniger als der Hälfte aller Stimmen, veröffentlicht und auch international anerkannt. Seit Anfang Dezember kursieren Meldungen über eine mögliche Neubewertung der abgegebenen Stimmen. Bis 30 Tage nach der Wahl muss das definitive Ergebnis veröffentlicht sein. Noch wäre also Zeit für erneute Auszählungen. Wir fassen euch Aktuelles zusammen und spielen Ausschnitte aus einer Onda Viva-Sendung. Nach der Wahl waren dazu Daniela Dreißig und Rita Trautmann von der Menschenrechtskette Honduras, Cadejo, ins Studio des Nachrichtenpool Lateinamerika gekommen. Und wir konnten mit zwei Personen direkt in Honduras telefonieren. Jutta Blume, zu der Zeit mit einer Menschenrechtsdelegation vor Ort, und Felix Molina, kritischer und selbst von Repressionen bedrohter Radiomacher bei Radio Progreso und Radio Globo in Honduras. Wir hören jetzt zunächst einen Bericht von Jutta Blume, in dem sie den Wahltag beschreibt.
Am Wahltag selbst war die Stimmung in Tegucigalpa eigentlich so wirklich ungewöhnlich friedlich und fast so ein bisschen ausgelassen. Wobei das halt erstmal so, so ein oberflächlicher Eindruck war. Weil wenn man dann genauer hingesehen hat in den Wahllokalen, war es schon so, dass da irgendwie sehr grobe Unregelmäßigkeiten vorkommen. Also was wir gehört haben, zum Beispiel, eine Frau uns erzählt hat, hier, meine Tochter ist doch seit 3 Jahren tot, aber die steht hier auf der Wählerliste. Das ist an verschiedenen Orten vorgekommen oder auch umgekehrt, dass Leute wählen gehen wollten und ihnen dann gesagt wurde, aber sie sind doch schon längst tot, sie können nicht wählen. Und das ließ sich dann am Wahltag auch nicht mehr ändern. Es wurden Fälle von Stimmenkauf beobachtet, also direkt und indirekt. Da gab es zum Beispiel diese Promotion des Partido Nacional. Die haben irgendwie so eine Rabattkarte rausgegeben. Damit kannst du in verschiedene Geschäfte gehen. Die heißt Tarjeta Cachureca. Und dann bekommst du halt da irgendwie deinen Rabatt. Aber dazu erklärst du dich als Sympathisant des Partido Nacional. Es gab auch ein paar schwerwiegendere Vorfälle. Die habe ich jetzt aber nicht direkt gesehen. Das war also zum einen, ja, dass irgendwie bewaffnete Leute den Zugang zu Wahllokalen versperrt haben oder irgendwie einen Ort umstellt hatten, dass Leute einfach nicht wählen gehen konnten. Es sind auch am Wahltag selbst, glaube ich, noch 2 Aktivisten von Libre umgebracht worden. Das hat man jetzt alles in Tegucigalpa nicht so direkt gesehen, ne? Also erstmal so der oberflächliche Eindruck war erstmal trotzdem so, es läuft alles super und die Leute gehen hin und sind sozusagen ambitioniert und haben auch große Hoffnungen auf den Wandel. Und dann abends kam halt praktisch der Umschwung, als die oberste Wahlbehörde eben die ersten Zahlen verkündet hat. Das war, nachdem ungefähr 24% der Stimmen ausgezählt waren. Und wo dann eben die nationale Partei mit Juan Orlando Hernández im Vorsprung lag. Und danach wurde es eigentlich so gespenstisch ruhig. Also es war kein Mensch auf den Straßen, kein Auto fuhr. Und am nächsten Morgen war die Stadt erschreckend militarisiert. Also an allen Ecken und Enden standen eben Militärs rum. Die haben auch kurzzeitig irgendwie das Gebäude der Staatsanwaltschaft eingenommen, nicht wirklich begründet, und die Angestellten nach Hause geschickt. Wir vermuten, damit man eben da keine Beschwerden abgeben konnte an dem Tag.
Nach jetzigen Aussagen der obersten Wahlbehörde TSE wird auch dieses Mal die nationale Partei die Regierung stellen. Die offizielle Version der obersten Wahlbehörde beschreibt die Stimmenverteilung so. Nach Auszählung von 99% aller Stimmen werden Juan Orlando Hernández von der nationalen Partei PN 36,9% der Stimmen zugesprochen. Xiomara Castro von Libre erhält demnach 28,8%. Mauricio Villeda von der liberalen Partei PL 20,3% und Salvador Nasralla von der Antikorruptionspartei PAC 13,4%. Rita Trautmann von der Menschenrechtskette Honduras beschreibt die Situation vor den Wahlen.
Die Prognosen waren ja ungefähr so ein halbes Jahr vorher, ging das so verstärkt los. Und von verschiedenen unabhängigen Institutionen, wo der Abstand zwar zwischen Livre und den Nationalen ähnlich so immer um die 4-6% war, aber Livre lag immer eindeutig vorn. Und das hat natürlich in der Bevölkerung viel Hoffnung gebracht, dass auch tatsächlich ein Wechsel kommt. Und auch Livre selbst ist relativ stark auch davon ausgegangen, dass sie dann auch die Wahlen gewinnen werden.
Wahlbetrug war erwartet worden. Er ist offensichtlich massiv eingetreten. Wir können uns dazu erstmal einen Teil eines Gesprächs mit Felix Molina anhören, honduranischer Journalist, mit dem wir vor der Sendung sprechen konnten.
El tema de fraude es sin duda en las últimas horas el más citado internamente. Las organizaciones sociales, las organizaciones populares, el Partido Libertad y Refundación y el Partido Anticorrupción, el PAC, no dan por aceptado los resultados que ha dado el tribunal.
Das Thema des Wahlbetrugs ist sicherlich intern das zurzeit am meisten diskutierte. Die Organisationen der sozialen Bewegungen, die Parteien Libre und die Antikorruptionspartei PAC akzeptieren die Ergebnisse der obersten Wahlbehörde nicht, vielmehr lehnen sie sie ab. Sie sagen, dass es auf vielen Ebenen Wahlbetrug gab. Am wichtigsten scheint der Verkauf von Akkreditierungen, mit denen die Mitglieder aller Parteien den Wahlprozess und die Auszählung im Wahllokal begleiten und kontrollieren können. Die kleineren Parteien sind nicht auf nationaler Ebene organisiert. Sie haben nicht alle eine groß angelegte Struktur für die Wahlbegleitung im ganzen Land. Aus diesem Grund sind sie den größeren Parteien unterworfen und somit dem Kauf und Verkauf ihrer Akkreditierungen, also ihrer Zulassung als Wahlhelfer, ausgeliefert. Außerdem haben sie selber auch nicht die ökonomischen Ressourcen, Akkreditierungen zu kaufen. In diesem Fall hat die Nationalpartei alle Akkreditierungen gekauft. Die nationale Partei PN hat also im ganzen Land ihre Parteianhänger in den Wahllokalen positioniert. Sie hat diesen die Akkreditierungen als Wahlhelfer gegeben, die die nationale Partei von den anderen Parteien abgekauft hatte. Im Moment der Auszählung sahen sich nun in einigen Wahllokalen 7 Anhänger der nationalen Partei nur einem Libre-Anhänger und einem Anhänger der liberalen Partei gegenüber. Und das, obwohl jede Partei vertreten sein sollte.
Del Partido Nacional contra el representante del Partido Libre y del Partido Liberal. Eso se ve reflejado en el siguiente momento, que es la transmisión de las actas que contienen los votos de los ciudadanos y las ciudadanas.
Als zweites gab es Probleme bei der Übermittlung der Auszählungslisten, die nach der Auszählung in den einzelnen Wahllokalen gemacht wurden. Die Wahlprotokolle, die zur Wahlbehörde übermittelt wurden, sind nicht die, die in den Wahllokalen erstellt wurden und auch nicht die, die den Willen der Bevölkerung widerspiegeln, die an den Wahlurnen abgegeben wurden, sondern es sind Protokolle, die in Regierungsgebäuden und in privaten Häusern angefertigt wurden. Die oberste Wahlbehörde hat diese dann veröffentlicht und damit legitimiert. Das heißt, wenn man die Originallisten, die die anderen Parteien in Kopien teilweise immer noch haben, mit denen von der Wahlbehörde auf deren Webseite vergleicht, dann ist offensichtlich, dass sie nichts miteinander zu tun haben. Gefälschte Protokolle, die nicht mit den tatsächlichen Protokollen übereinstimmen, werden bewusst eingesetzt, um die nationale Partei und ihren Kandidaten Juan Orlando Hernández zu unterstützen. Die
wurden inventados para favorecer obviamente al candidato del Partido Nacional Juan Orlando Hernández.
Warum bloß wurde dieses windige Ergebnis auch international so früh legitimiert? Nicht nur die USA haben das voreilig verkündete Wahlergebnis sehr schnell anerkannt, sondern auch lateinamerikanische Regierungen wie die von Panama, Kolumbien und Nicaragua, vertreten durch Daniel Ortega, standen zum Gratulieren schon nach einem Tag auf der Matte. Welche gemeinsamen Interessen da vielleicht eine Rolle spielen, können wir hier nicht erschöpfend klären. Das wäre Stoff für mehr Recherche und für eine weitere Sendung. Auch die internationalen Wahlbeobachtungskommissionen scheuten sich nicht, die Wahl als transparent zu bezeichnen. Rita Trautmann dazu.
Es gab Wahlbeobachtungen einmal von der EU und auch von der OAS, also von der Organisation Amerikanischer Staaten. Und dann gab es diverse Delegationen aus Europa, aus Südamerika, aus Zentralamerika, die eher den Fokus auf die Menschenrechtslage vor, während und nach der Wahlen gelegt haben. Und bei diesen Delegationen ist ganz klar, dass es starke Unregelmäßigkeiten gab. Also die Delegationen waren im ganzen Land verteilt, haben an verschiedenen Stellen im Land Unregelmäßigkeiten, wie eben schon angesprochen, Bedrohung und Stimmenkauf festgestellt, aber auch eine starke Militarisierung am Wahltag. Um die Wahllokale herum wurden Militärs positioniert. Es wurde auch von diesen Delegationen bemängelt, dass die US-Botschaft direkt interveniert hat, auch am Wahltag, und natürlich die politische Gewalt an Livre-Mitgliedern. Das fällt auseinander mit der Wahlbeobachtung von der OAS. Die OAS hat relativ schnell nach der Wahl gesagt, dass der Wahlprozess transparent ablief. Die EU hat das zwar auch gleich am nächsten Tag, also am 25. gesagt, dass der Wahlprozess transparent ablief, hat aber zumindest kleine Unregelmäßigkeiten eingeräumt und haben schon auch dabei einige wesentliche Punkte angesprochen, wie das mit den Akkreditierungen, was schon genannt wurde, dann technische Unregelmäßigkeiten in der Übertragung oder Übermittlung von den ausgezählten Stimmen und die Benutzung von öffentlichen Geldern durch die nationale Partei für den Wahlkampf und auch für die Wahl selbst. Aber es wurden eben nicht die Militarisierung angesprochen und die Gewalt. Und dadurch, dass die EU ja erstmal gesagt hat, sie sind doch im Großen und Ganzen transparent abgelaufen, ist das quasi ja schon eine Anerkennung.
Und das trotz der selbst beobachteten Wahlverfälschungen und trotz massiver Kritik am Wahlverlauf seitens PAK und Libre. Vielleicht spielt in diesem Kontext ja PASS, ein Projekt europäischer Entwicklungszusammenarbeit, eine Rolle. Darüber fließen seit 2007 und noch bis 2014 9 Millionen Euro aus Europa an die honduranischen Sicherheitsbehörden. Neben der Finanzierung von technischer Ausstattung bilden europäische Polizisten und Staatsanwälte in diesem Rahmen auch ihre honduranischen Kollegen aus. Und vielleicht spielt in diesem Zusammenhang ja auch das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Zentralamerika, ADA, eine Rolle. Ein Schelm, wer Böses denkt. Auf jeden Fall hatte Libre bereits am Wahlabend das von der obersten Wahlbehörde präsentierte Ergebnis angefochten und die Annullierung des Wahlergebnisses verlangt. Am 1. Dezember hat Libre gefordert, die Kopien von über 16.000 Auszählungslisten, die direkt aus den einzelnen Wahllokalen stammen, mit den vom TSE präsentierten Ergebnissen zu vergleichen. Denn bei der Übermittlung dieser Auswertungen werden grobe Manipulationen vermutet. So sind einige dieser Listen auch nie bei der Wahlbehörde angekommen. Insgesamt könnte Libre möglicherweise um hunderttausende Stimmen betrogen worden sein, was durchaus wahlentscheidend sein kann bei insgesamt weniger als 4 Millionen abgegebenen Stimmen. Der offizielle Abstand zwischen Nationalpartei und Libre beträgt nur etwa 250.000 Stimmen. Laut Informationen des Hackerkollektivs Anonymous liegen Kopien der Originalauswertungslisten übrigens vor. Die Netzaktivisten konnten sich Zugang zum Computersystem der obersten Wahlbehörde verschaffen und Daten aus der Datenbank mit den Wahlresultaten sichern. Die Honduras-Delegation schreibt zu der Forderung nach Neuauszählung in einem offenen Brief an die Wahlbeobachtungskommission der EU, Zitat:
Diese Forderung ist durch das Wahlgesetz abgedeckt und aufgrund zahlreicher, teilweise sogar in ihrem eigenen Bericht erwähnter, Unregelmäßigkeiten überaus berechtigt. Durch die verfrühte und sachlich nicht haltbare Anerkennung der Wahlen als transparent und friedlich wurde ihr seitens der EU-Mission jedoch jegliche Unterstützung entzogen. Die EU erklärt in ihrem eigenen Bericht, dass das Wählerverzeichnis unkorrekt und nicht vertrauenswürdig ist und nennt 30% fehlerhafter Einträge, in denen zum Beispiel verstorbene oder ausgewanderte Personen aufgelistet sind. In ihrem Bericht spricht die EU ebenfalls über den Kauf von Akkreditierungen für WahlhelferInnen durch die nationale Partei. Diese Aussage wurde von zahlreichen internationalen BeobachterInnen und honduranischen Zeugen bestätigt.
Zitat Ende. Auch 3 US-amerikanische Kongressabgeordnete haben eine öffentliche Erklärung abgegeben. Darin zeigen sie sich besorgt über Menschenrechtsverletzungen und Wahlfälschung in Honduras. Sie fordern, die Vorwürfe von Wahlbetrug komplett aufzuklären. Anfang Dezember kam es zu Verhandlungen des Präsidenten der obersten Wahlbehörde TSE, David Matamoros, mit Xiomara Castro und Manuel Zelaya. Dabei wurde scheinbar eine Neubewertung der Auszählungslisten vereinbart. Nicht festgelegt wurde nach Angaben des Wahlkampfleiters von Libre allerdings, was geschehen soll, wenn Unstimmigkeiten entdeckt würden. Darüber gibt es keine Zusagen. Auf der offiziellen Website der TSE werden nach wie vor ausschließlich die alten Ergebnisse veröffentlicht. Castro und Zelaya forderten die Wahlbehörde auf, bis zur Klärung kein endgültiges Ergebnis zu bestätigen. Nach Veröffentlichung der Wahlergebnisse gab es mehrere Demonstrationen in der Hauptstadt Tegucigalpa und in einigen anderen Städten. Speziell die Studierenden zogen auf die Straße. Auch am 1. Dezember, eine Woche nach den Wahlen, zogen Tausende zur obersten Wahlbehörde. Ihre Parolen waren zum Beispiel: Sie haben uns den Triumph gestohlen, Betrug, oder auch an die internationalen Beobachter: In Honduras war nichts transparent. Überschattet wurden die Proteste von zwei neuerlichen Morden an Libre-Aktivisten am Vorabend. José Antonio Ardón und Eugenio Zavala Melgar gehörten beide zur Motorradstaffel von Libre und hätten bei der Demonstration am Sonntag vorneweg fahren sollen. Dies ist kein Einzelfall. Schon am Abend vor der Wahl waren zwei Libre-Anhänger erschossen worden. Bereits zwischen Mai 2012 und Oktober 2013 waren 18 Libre-Aktivisten ermordet worden. Dies belegt eine Studie der Menschenrechtsorganisation Rights Action. Und es geht nicht nur um parteipolitisch organisierte Menschen. Ähnlich gefährlich ist die Situation für Aktivisten und Aktivistinnen der sozialen Bewegungen. Wer gegen Landraub kämpft, ist quasi Freiwild. Laut den Recherchen von Reporter ohne Grenzen ist Honduras auch eines der gefährlichsten Länder für Medienschaffende. Mindestens 28 Journalisten und Journalistinnen wurden seit dem Putsch 2009 ermordet. Wie zum Beispiel Manuel Murillo, der Kameramann, war am 24. Oktober ermordet aufgefunden worden. Oder wie Juan Carlos Argenial, Korrespondent der Radio- und Fernsehstation Globo, der am 7. Dezember in seiner Wohnung erschossen wurde. Der Leiter von Radio und TV Globo sieht einen offensichtlichen Zusammenhang zwischen dem Mord an Argenial und seiner journalistischen Arbeit. Er habe kürzlich mehrere Morddrohungen erhalten, weil er über einen Korruptionsfall in einem lokalen Krankenhaus berichtet hatte. Reporter ohne Grenzen kritisiert, dass über genau solche heißen Themen wie Landraub und Korruption unter Androhung von Mord kaum noch recherchiert und berichtet werden kann. Seit dem Putsch gegen Manuel Zelaya im Juni 2009 prägen Terror und Straflosigkeit die Situation in Honduras. Daran haben die Wahlen im November 2009 nichts geändert, die schon damals als Schein kritisiert wurden und die schließlich Porfirio Lobo an die Macht brachten. Ebenso scheint sich abzuzeichnen, dass auch die jetzigen Wahlen daran nichts ändern werden. Felix Molina bezeichnet die Situation nach der Wahl als eine Art neuen Putsch.
La esperanza fue asesinada.
Die Hoffnung wurde zugrunde gerichtet. Der starke Wille der honduranischen Bevölkerung, mithilfe der Wahl ihre Nichtzustimmung zu den politischen Verhältnissen auszudrücken und eigene Vorstellungen für den politischen Wandel einzubringen, ist auf brutale Weise zerstört worden. Fast wie ein Putsch. Ich selber habe das, was hier passiert ist, als Putsch bezeichnet. Als einen neuen Staatsstreich gegen die Bevölkerung.
Die Folgen sind bitter. Jutta Blumes Ausblick.
Für die Bevölkerung, wenn Juan Orlando Hernández jetzt wirklich Präsident wird, was, glaube ich, nicht aufzuhalten ist, bedeutet das auf jeden Fall erhebliche Verschlechterung. Das heißt vor allen Dingen, für die Teile der Bevölkerung, die sozialen Bewegungen, die sowieso schon unterdrückt sind. Das liegt daran, dass Juan Orlando Hernández eine Politik der extremen Militarisierung fährt. Also er war derjenige, der die Initiative zu dieser neuen Militärpolizei hatte, die Anfang Oktober ins Leben gerufen wurde und die noch ausgebaut werden soll. Die haben wir auch bei den Wahlen gesehen. Das sind so maskierte Militärs mit Maschinengewehren, die hier auf der Straße rumstanden. Also ohne jegliche Identifikation. Hernández fordert eben, einen Soldaten an jede Straßenecke zu stellen. Und wir haben jetzt schon vor den Wahlen mitbekommen, was diese Militärpolizei gemacht hat, nämlich eben Aktionen gegen Häuser, wo unter anderem Libre-Mitglieder wohnen, gegen Gewerkschaftsangehörige, also sozusagen illegale Razzien. unter dem Vorwand, dass sie eben Drogen oder Waffen gesucht haben. Es gibt ein paar konkrete soziale Kämpfe im Land, die sich direkt bedroht sehen jetzt durch die aktuelle Situation. Das eine ist der Kampf der indigenen Lenker in Rio Blanco, wo ein Staudamm gebaut werden soll und wo eben seit April eine Straßensperre existiert, sodass die Baustelle blockiert ist. In dem Fall wurden außerdem 3 führende Mitglieder von der indigenen Organisation Copin kriminalisiert. Gegen die Vorsitzende Berta Cáceres liegt ein Haftbefehl vor. Sie ist jetzt aber im Untergrund und es gibt eben auch einen Räumungstitel für die Straßensperre. Also es steht jetzt zu befürchten, das haben uns die Leute in Rio Blanco gesagt, dass dieser Räumungstitel eben auch vollstreckt wird und dass eben irgendwie in einer Militäraktion und es steht auch zu befürchten, dass Berta Cáceres dann eben auch polizeilich gesucht und gefangen genommen wird. Das zweite, was uns konkret gesagt wurde, war in Nueva Esperanza, das ist eine Gemeinde, die von einem Minenprojekt bedroht ist. Die Leute dort werden eben gezwungen, ihr Land zu verkaufen vom Unternehmen und sozusagen mit massiver Gewalt, also durch paramilitärische Sicherheitskräfte des Unternehmens dazu gezwungen werden sollen, aber sich hier eben bis jetzt zum großen Teil noch weigern. Und die Leute haben eben gesagt, also der Unternehmer hätte ihnen gesagt, so in dem Fall, dass Hernandez gewinnt, würde er dort mit dem Militär einmarschieren in dem Ort. Und das dritte Erschreckende, was ich noch hervorheben wollte, war, dass uns eben auch Berta Cáceres von der Existenz von Listen erzählt hat, die aus Militärkreisen stammen, also Listen mit führenden Personen aus den sozialen Bewegungen, aus den Menschenrechtsorganisationen und von der Partei Libre. Und diese Namen dieser Personen bedeuten eben, dass es einen Plan gibt, diese Personen zu ermorden.
Und die Frage an Rita, wer steht auf dieser Liste?
Die Bäuerinnen aus dem Bajo Aguan stehen auch einige drauf. Also aus allen Konfliktgebieten, indigene Bewegung, die Bäuerinnenbewegung, Gewerkschafter, Journalisten, Menschenrechtsverteidigerinnen.
Auch Felix Molina wird auf dieser Liste benannt. Zumindest ein wenig Schutz kann internationale Bekanntheit bedeuten. Dazu hören wir nochmal Daniela 30.
Was können wir machen hier als Solidaritätsgruppe auch oder Bewegung, eine breite Bewegung, denn die Honduras-Delegation ist schon relativ groß. Wir unterstützen die verschiedenen Organisationen, wir unterstützen Ofrané, Copin, andere Organisationen im Bajo Aguan auch, teilweise zu ihrem Recht zu kommen. Wir versuchen auch hier ganz viel Öffentlichkeit zu schaffen. Wir recherchieren zu vielen Sachen. Zum Beispiel war das uns wirklich ein großes Bedürfnis. Void Hydro, diese deutsche Firma, die 3 Turbinen für Aguasarca produzieren werden und dorthin liefern werden, da das auch einfach öffentlich zu machen, auch die selber aufzurufen, doch gewisse Standards einzuhalten, dass wir einfach da ganz viel recherchieren, dass wir auch Kontakt zu Politikern und Politikerinnen hier in Deutschland bis in den Bundestag reinhaben und einfach immer wieder Öffentlichkeit machen und uns auch mit anderen Soli-Bewegungen, meinetwegen in Italien, in der Schweiz, in Frankreich solidarisieren, auch in den USA mit Menschenrechtsorganisationen zusammenarbeiten, uns austauschen und einfach zusammen auch wirklich viele Sachen auf den Weg bringen.
Ob und mit welchen Konsequenzen eine Neuauswertung der Wahllisten tatsächlich stattfinden wird, können wir in diesem Moment noch nicht ganz sicher klären. Wenn ihr mehr wissen wollt, guckt auf die Website des Nachrichtenpool Lateinamerika, npla.de. Da findet ihr Links zur Honduras-Delegation und zu Amnesty International, zu einer Eilaktion zur Unterstützung der Lenker in Rio Blanco und bedrohter Medienschaffender. Zum Schutz dieser Menschen berichtet über sie, verbreitet Informationen oder spielt ihre Musik. In diesem Sinn hört ihr jetzt eine Live-Aufnahme von der honduranischen Sängerin Carla Lara. Die Feministin, Journalistin und Widerstandskämpferin war im Herbst in Berlin und hat, begleitet von Anke Wisch an der Geige, Gitarre gespielt und gesungen. Que corre el río.
Que corre el río. Que corra Paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas. corre el río Gualcarque. Tomás en su corriente y Paula en la alegría que nos baña. Una se pregunta, ¿de dónde tanta fuerza? ¿De dónde Marcelina? ¿De dónde tantas Bertas? Me contaron un secreto, son espíritus ancestros, son espíritus tan viejos que le dan fuerza a los cuerpos. Que nos baña.